Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Herr Plassberg, Sie sind gewissermaßen der Novize in diesem Duellquartett. In Ihrer eigenen Sendung ist der Titel Programm, hart aber fair. Wird das auch das Motto Ihrer Fragen am Sonntag sein?
Das ist doch das selbstverständliche Motto aller. Ist nur noch keiner auf die Idee gekommen, das einfach als Sendungsmotto zu nehmen. Das ist selbstverständlich und ich bin der Novize, ja, aber ich habe die Pubertät auch hinter mir und ich finde das absolut spannend und ich finde es auch ganz schön beeindruckend. Aber ich habe dann eben gemerkt, als ich da drin war, es ist auch nur eine Fernsehsendung. Das muss man sich aber auch mal sagen, es ist auch nur eine Fernsehsendung, es ist eine wahnsinnig wichtige und ich denke auch, witzig darf sie auch werden. Ich denke auch, dass das eine Gelegenheit am Sonntag ist. Wir haben in Köln ein schönes Lied, das heißt, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, Frank Plassberg am Freitagnachmittag in Berlin-Adlershof, wenige Meter nur entfernt vom Studio B, dort, wo morgen Abend das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier stattfinden wird. Das ist also nur Fernsehen, aber das ist natürlich ziemlich tief gestapelt. Quotenmäßig ist es die TV-Sendung schlechthin, wie Politikberater Michael Spreng sagt.
Die TV-Duelle 2005 und 2002 haben jeweils 20 Millionen Menschen gesehen. Das gibt es in Deutschland sonst nicht mehr. Also das ist die einzige Sendung noch, die das nationale Gespräch bestimmt. Ansonsten schafft es kein Format mehr im Fernsehen, solche Zuschauerzahlen zu erreichen. Und es bestimmt keine Fernsehsendung mehr am nächsten Morgen in den Betrieben, am Arbeitsplatz oder in der Schule das nationale Gespräch.
Ja, mehr zum TV-Duell am Ende der Sendung. Vorher gibt es noch etwas zu zwei anderen Sendungen mit Harald Schmidt und Stefan Raab. Und dann müssen wir noch ein bisschen auf die Medienwoche zurückblicken. Und das alles im Medienmagazin vom 12. September 2009. Und diese Sendung kommt natürlich wie immer
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin, Sie wissen ja, wir sind ja auch immer bemüht, ein bisschen aufklärerisch zu sein, nicht nur Transparenz zu erzeugen. In der Medienwochendiskussion am Anfang der Woche zur internationalen Funkausstellung schimmert es immer wieder durch, dass offenbar HDTV nicht nur Markttreiber wird bei der Digitalisierung. Damit ist gemeint, dass man möglicherweise davon ausgeht, dass besseres Bild und so weiter viel mehr Bürger inspirieren, vielleicht von analog auf digital umzusteigen. Momentan, und das hat der neue Digitalisierungsbericht deutlich gemacht, mehr als die Hälfte der deutschen TV-Haushalte hatten mindestens eine digitale Empfangsmöglichkeit. Der Digitalisierungsgrad ist gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Prozentpunkte gestiegen. Alles in allem, wenn man alles zusammenzählt, was so als digital gerechnet wird, und dann kommt man auf 20,6 Millionen Digitalhaushalte. Das ist allerdings noch nicht genug, weil gerade im Kabel klemmt es ziemlich stark. Es ist ja auch ziemlich bequem. Man hat noch einen alten Fernseher, einen alten Videorekorder, die laufen alle noch ganz gut und man muss einfach nur Plug and Play die Sachen in die HF-Buchse stecken und dann spielt das in der Regel. Will man jetzt digital umsteigen, braucht man für jedes Empfangsgerät, was man hat, einschließlich Videorekorder, zusätzliche Decoder, also Boxen, die aus dem Kabelgemisch, also den ganzen Frequenzen dort, das Digitale herausfiltern und dann für den Fernseher sichtbar machen. Das ist ein ziemlich großes Problem, aber man hofft eben mit dem HDTV Fernsehen, dass da ein enormer Schub passieren wird. Aber, und jetzt kommt dieser ganze Sumpf wieder hoch, muss man dazu sagen, es gibt nicht nur HDTV, es gibt auch HD+. Nun könnte man denken, das ist wieder ein neuer Standard, mitnichten. Es ist lediglich PayTV für HDTV, eine Plattform, zu der sich die Privaten gemüßigt gefühlt haben. Dazu gleich mehr vom VPRT-Präsidenten Jürgen Dötz in einem Gespräch mit Professor Ulrich Reimers. Aber das ist eben das Problem, dass dieser neue, angeblich neue Standard zu Verwirrung beiträgt.
So, und jetzt wende ich mich natürlich an Herrn Dötz und sage, Herr Dötz, wenn ich mir anschaue, was hier bei der IFA als sicherlich im Bereich der medienpolitischen Diskussion eines der wirklich heißen Themen im Umfeld von HD ist, ist jetzt dieses HD+. Persönlich muss ich sagen, ich kann absolut nachvollziehen, dass private Programmanbieter, wenn sie jetzt zusätzlich zu analog und digital SDTV auch noch HDTV ausstrahlen und damit ja mindestens Satellitenkapazitäten für die zusätzliche HDTV-Ausstrahlung anmieten müssen, dass sie versuchen dazu, irgendwie einen Weg der Refinanzierung zu finden. Ich kann auch nachvollziehen, dass das über Werbeeinnahmen, die möglicherweise bei HDTV ja gar nicht viel höher sein werden als bei SDTV, schwer möglich sein wird. Insofern kann ich mir vorstellen, dass man so etwas wie eine Kabelgebühr für den digitalen HD-Satelliten haben möchte. Und das ist ja wahrscheinlich das, was sich hinter dem HD Plus verbirgt. Aber ist dieses HD Plus nicht leider im Moment ein Gegenstand der Diskussion, der dazu führen könnte, dass die Leute vor der HDTV-Einführung heute sozusagen eins auf die Mütze kriegen, nach dem Motto, ich habe mir jetzt mein Flachbilddisplay gekauft, ich dachte bisher immer, HD geht jetzt los und jetzt fangen die an, damit zu reden, dass man bei HD auch noch was zahlen muss. Wie sehen Sie es? Ist HD Plus im Moment so etwas wie ein Hemmschuh für die HDTV-Einführung in Deutschland? Wohlgemerkt, im Moment.
Es kann möglicherweise dann ein Hemmschuh sein, wenn die Verunsicherung, wenn die Tatsachendarstellung, die Verunsicherung wächst oder die Tatsachendarstellung falsch ist. HDTV, HD Plus kostet jedem Veranstalter Geld. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben Sie als Mitglied der KEF 250 Millionen Euro in dieser Gebührenperiode genehmigt für HDTV. Ich will jetzt gar nicht die derzeitige wirtschaftliche Situation in Anspruch nehmen, aber vor dem Hintergrund ist es konsequent, dass man sich vorstellen kann, dass hier die privaten Veranstalter keine karitative Technologieförderung betreiben können. Digitalisierung allein ist kein Mehrzweck, ist kein Selbstzweck. Es muss ein Mehrzweck dazu, da ist die Digitalisierung. Und wir haben immer gesagt, die Digitalisierung ist für uns der Weg, auch neue Geschäftsmodelle im Markt durchzusetzen. Und deswegen das Thema Verschlüsselung bei HD+. Und deswegen auch, um es gleich zu sagen, Themen wie Ad-Skipping, also die Frage oder das Thema das Wegschalten von Werbung, damit verbunden das Thema der Aufzeichnungsmöglichkeiten. Stellen Sie sich vor, private Veranstalter finanzieren auf eigenes Risiko in HDTV und finanzieren damit eine Technologie, die es dann dem Nutzer möglich macht, die Werbung, von der sie leben und mit der sie ja diese Investition bezahlen müssen, auszuspalten, zu überbringen. Das sind Geschäftsmodelle, die nicht darstellbar sind. Und da muss man dem Nutzer eben klar und deutlich sagen, wenn du diese neue Qualität in Anspruch nehmen willst, dann kostet dies Geld. Und gewisse Interessen des privaten Rundfunks, und dazu gehört das Nicht-Ausschalten-Können von Werbung an vorderster Stelle, müssen dabei berücksichtigt werden. Für historisch interessierte Leute, wir sind schon in Koblenz gegen die seinerzeitige Primitivlösung fernsehfehllos marschiert. Also dies hat einen riesigen Stellenwert für uns. Aber ganz klares Bekenntnis zu dem, was für einige heute so ein großes Fragezeichen ist. Wir wollen hier nicht nur ein digitales Harakiri begehen, sondern es refinanzierbar machen.
Soweit erstmal Jürgen Dötz vom VPRT. Wir kommen auf das Thema HDTV nochmal zurück, denn ARD und ZDF bieten HDTV mit der Rundfunkgebühr an, also gratis dann letzten Endes. Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Radio 1 Medienmagazin. Der Medienbegleitkongress der Internationalen Funkausstellung, die Medienwoche, war unter dem großen Thema Medienpolitik geflaggt, kann man geradezu sagen. Passend zur Internationalen Funkausstellung hat die SPD-Medienkommission ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Media Governance und Medienregulierung. Und ich fragte den SPD-Generalsekretär Hubertus Heil, was für ihn der wichtigste Gedanke dieses Buches sei.
Dass eine digitale, vernetzte Welt, in der Medien zusammenwachsen, auch eine vernetzte politische Rahmensetzung und Regulierung braucht. Man muss politisch weiterdenken, wenn Technik weitergeht, um Meinungsvielfalt auch zu sichern.
Das schließt gleich die Frage an, wo klemmt es denn bisher? Weil es gibt ja Medienregulierung, noch und nöcher eigentlich.
Ja, aber die stammt im Wesentlichen aus einer analogen Welt. Wir haben heute neue Medien in der rasanten Entwicklung und Geschwindigkeit. Und wir dürfen nicht zulassen, dass wir zerfallen in der Gesellschaft von denen, die angeschlossen sind und denen, die ausgeschlossen sind. Und deshalb muss Meinungsvielfalt auch durch den politischen Rahmen gesichert werden.
Aber Sie waren bis jetzt in der Regierung und wollen es weiterhin. Wo gibt es dann vielleicht die Veränderung zum gestern oder zu der Zeit bisher und dann, wenn Sie die Bundestagswahlen gewinnen?
Es ist nicht nur eine Frage von Bundespolitik. Viele Dinge sind in Länderverantwortung. Deshalb hat Kurt Beck vorgeschlagen, dass es eine gemeinsame Medienanstalt der Länder gibt, in dem man auch die bestehenden Regulierungen ein Stück besser koordiniert und aufeinander abstimmen kann.
Dieses Buch fasst verschiedene Aufsätze zusammen, so unter anderem vom Medienrechtler Professor Dieter Dörr, aber auch Frank-Walter Steinmeier lässt sich ein bisschen in die Karten gucken, was Medienpolitik sein könnte. In dieser Woche kursierte zum Beispiel sein Vorschlag, die Deutsche Presseagentur möglicherweise, wenn sie gefährdet sei, in eine Art Stiftung zu überführen, also ein bisschen auch staatlich unter die Arme zu greifen, mit Staatsferne allerdings. Aber ich fragte Marc-Jan Eumann, er ist nicht nur der Vorsitzende der SPD-Medienkommission, sondern auch Mitherausgeber dieses Buches, was für ihn eigentlich das wichtigste Kapitel sei, der wichtigste Gedanke dieses Medienbuches.
Eine neue Balance zwischen Regulierung und Selbstregulierung, um Vielfalt im deutschen Mediensystem zu sichern.
Wenn es eine neue Balance braucht, gibt es ja jetzt eine Schieflage. Worin besteht die?
Es gibt eine Schieflage, die sich daraus ergibt, dass die durch die digitalisierten ermöglichten Konvergenzen auf einmal die Regulierung, die im Kern aus der analogen Welt stammt, vor neuen Herausforderungen stellt. Wir haben beim Thema Medienkonzentrationsrecht eine ausschließliche Fixierung auf das Thema Fernsehen. Fernsehen ist und bleibt in Zukunft wichtig, aber anderes kommt hinzu und wir müssen eine neue Balance finden, wie wir das, was im Fernsehen weiter mit Blick auf Meinungsvielfalt und vielleicht dann in der Negativabbildung auf vorherrschende Meinungsmacht sich abspiegelt, entwickelt auch im Bereich Online. Dort gibt es die gleichen Kriterien, Aktualität, Breitenwirkung, Suggestivkraft durch die Verbindung von Bild, Text und Ton, spielt in unserer Bewertung im Medienkonzentrationsrecht noch gar keine Rolle. Und deswegen müssen wir da einfach neu justieren, geschuldet der digitalen Entwicklung. Unsere Antwort ist, dass wir weggehen wollen von starren Regelungen hin zu größeren Entscheidungsspielräumen derjenigen, die solche Entscheidungen dann treffen. Und wichtig ist, wir brauchen neue Entscheidungsgrundlagen, also ein Punktesystem, das von vielen in unserer Diskussion vorgeschlagen wird, dass man also tatsächlich ein verlässliches System findet. Welchen Wert hat eigentlich ein Printprodukt? Welchen Wert hat eine Printprogrammzeitung, Zeitschrift? Welcher Wert hat ein tagesaktuelles Online-Angebot? Was hat Fernsehen für eine Wirkung? Das wird die spannende Aufgabe sein und das Buch gibt dazu, wie ich glaube, spannende Hinweise.
Nun war ja die SPD in den letzten 11 Jahren bundespolitisch gesehen keine Oppositionspartei und auch auf Länderebene gibt es eigentlich, immer wieder Einfluss, den die SPD hätte ausüben können. Wo war denn der Fehler, wenn es jetzt zu einer Schieflage gekommen ist?
Nochmal, das hat gar nichts mit medienpolitischen Fehlern zu tun oder mangelndem Engagement der SPD. Nein, die Entwicklung ist da und jetzt gilt es sozusagen, ein neues Regime für diese neue Entwicklung zu entwickeln. Und Medienpolitik ist überwiegend föderal verantwortet. Aber wir machen in dem Buch auch deutlich, welche Reformvorhaben die SPD vorgeschlagen hat, die dann am Widerstand der CDU gescheitert sind. Ein Stichwort ist die Medienanstalt der Länder. Wir glauben, dass eine solche Konzentration in föderaler Verantwortung der föderal verantwortenden Medienpolitik gut tut. Leider setzt die CDU weiter auf den Kirchturm und nicht auf den weiten Blick.
Das war Marc-Jan Eumann von der Medienkommission und Herausgeber, Mitherausgeber des Buches Media Governance und Medienregulierung, erschienen im Vorwärtsbuchverlag.
Radio 1 rechnet ab mit der Glotze. Kalkofe live.
20% lustiger als alles, außer Tiernahrung.
Am 11. Oktober im Waschhaus Potsdam, am 13. Oktober im HKB Neubrandenburg, am 14. Oktober im E-Werk Zossen, am 15. Oktober im Kulturzentrum Rathenow.
Lustig wie ein kleines Steak.
Weitere Infos unter www.radio1.de.
Fatal!
Kalkofe live, der TV-Terminator live auf der Bühne. Für alle, die diese Fernseh... auch nicht mehr ertragen.
Und natürlich nur für Erwachsene. Oder wenigstens alle, die sich dafür halten.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir bleiben bei der Medienpolitik. Sie haben ja gehört, das neue SPD-Buch möchte gern die Schieflage zwischen Regulierung und Deregulierung wiederherstellen. Ich fragte die ARD-Generalsekretärin Dr. Verena Wiedemann, wie sie denn diese Problematik einschätzt.
Ich glaube, dass tatsächlich durch die Entwicklung der digitalen Welt eine ständige Überprüfung der rundfunkrechtlichen Regulierungen notwendig ist. Das erfordert dann auch ständige Anpassungen. Wenn wir von einer Schieflage der Regulierung sprechen, dann sehe ich die auch, und zwar zunehmend durch doch die sehr erheblichen Beschränkungen, denen sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt ausgesetzt sieht im Internet, infolge des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags und gleichzeitig den Bestrebungen der privaten Rundfunkveranstalter, ihren Bereich, das heißt die Regulierung für den privaten Rundfunk, noch weiter zu liberalisieren. Das ist zum Teil durch Brüssel vorgegeben, da kommen deutliche Liberalisierungen auch der Werbung über Brüssel. Aber die Forderungen der Privaten gehen ja deutlich weiter. Und wenn sie sich damit durchsetzen würden, dann könnte in der Tat das System in eine Schieflage geraten.
Stimmt mein Eindruck, dass Medienpolitik zunehmend von Juristen gemacht wird? Also bei der Medienwoche waren auf dem Panel nur Juristen, als es zum Beispiel um die Problematik ging, Urheberrecht und Internet und Vervielfältigung von Büchern durch Google und so weiter. Sie haben Jura studiert, Sie haben also auch noch einen interessanten Blickwinkel darauf. Medienpolitik gleich Juristerei?
Ich glaube, dass traditionell das Medienrecht, das Rundfunkrecht, eine Domäne für wenige Juristen in den Justizariaten der Sendeanstalten gewesen ist und in den Staatskanzleien der Länder. Und das ist es auch nach wie vor. Sie sprachen das Urheberrecht an, das ja eine besonders schwierige Rechtsmaterie ist und von daher auch immer die Juristen mit auf den Plan ruft. Ich stelle aber auch fest, dass Medienpolitik zu Recht mittlerweile eine viel breitere gesellschaftliche Debatte auch auslöst, an der sich viele beteiligen, einschließlich Nutzer im Internet, wo es also mittlerweile Foren gibt, die sich auch mit medienpolitischen Fragestellungen der Regulierung des Internets auseinandersetzen. Ich glaube, dass das eine positive Entwicklung ist, dass der kleine Kreis der Juristen, der Medienjuristen, der es früher war, sich deutlich erweitert und wir in eine, wie ich es wahrnehme, gesamtgesellschaftliche Debatte eintreten.
Zum Leidwesen der ganz normalen Nutzer wird also diese Debatte auch immer undurchschaubarer, auch bei ganz kleinen Geschichten wie dem HDTV-Fernsehen. Da sieht man als Nutzer, man kann es über Satellit ganz gut sehen, die Kabelveranstalter, es gibt ja einige, die speisen ARD und ZDF, HDTV ein. Kabel Deutschland kann es rein technisch, haben wir gesehen bei den Showcases zur Leichtathletik-WM, aber die sagen, wer auch hochauflösend übertragen will, muss mehr bezahlen, als wenn er nur Standard-TV bei uns einspeisen will. Warum hat die ARD eine unterschiedliche Haltung zu SES, zur Astra-Betreibergesellschaft, was den Satellitenbereich betrifft, denn da wird ja bezahlt für das Signal. Und warum will die ARD nicht bezahlen im Kabel?
Die Geschäftsmodelle sind völlig andere. Im Kabel zahlt der Kabelkunde für den technischen Anschluss, für die Dienstleistung des Kabelnetzbetreibers. Und im Satellitenbereich können Sie die Fernsehprogramme, wenn es sich nicht um Pay-TV handelt, frei empfangen. Das heißt, das Geschäftsmodell von Astra ist hier, die Kosten für die Bereitstellung der Transponder von den Anbietern zu erheben und wieder reinzuholen, während im Kabel die Kosten von den Nutzern aufgebracht werden. Und das sind zwei ganz verschiedene Ansätze.
Also nicht genug, dass man zwischen Kabel und Satellit unterscheiden muss als Zuschauer und sich überlegen muss, wenn er denn Hochzeilenfernsehen sehen möchte, wo kann ich es am besten? Sondern es gibt jetzt auch noch Verwirrung von einer anderen Seite. Die kommerziellen Anbieter schließen sich zu einer neuen HD-Plattform zusammen, die verschlüsselt wird, die mit Rechtebeschränkungen einhergeht, dass man also bestimmte Sachen nicht kopieren darf oder dass man die Werbung nicht mehr überspringen kann unter dem Stichwort HD+. Frau Wiedemann, wie hält es denn da die ARD? Lässt man sich da auf solche Verschlüsselungsgeschichten ein zukünftig, dass man also HD gemeinsam vermarkten kann? Denn darum geht es ja auch, dieses neue Fernsehen geschlossen anzubieten.
Ich habe ja schon ausgeführt, dass wir auf HD setzen, dass wir glauben, dass der Zuschauer einen großen Mehrwert hat. Er hat aber schon für das öffentlich-rechtliche Programm bezahlt durch die Rundfunkgebühren. Und natürlich wird er auch weiterhin von uns, auch wenn wir in HD ausstrahlen, diese Programme unverschlüsselt, frei empfangbar, ohne Zusatzkosten empfangen können. Dafür setzen wir uns ein. Er muss aber auch wissen, dass wenn er sich für eine Set-Top-Box entscheidet, die HD Plus hat, dass es nicht HD Plus ist, sondern dass das bedeutet, dass er für die privaten HDTV-Programme künftig bezahlen muss. Hier würden wir uns wünschen, dass für den Zuschauer transparent wird, welche Folgekosten denn für ihn damit verbunden sind. Denn wir wissen bislang nur, dass jedes Jahr neu Pay-TV-Gebühren anfallen sollen. Wie hoch die aber sind, dazu sagt weder Astra etwas noch RTL oder ProSiebenSat.1. Wir brauchen hier also Transparenz im Markt, um die Zuschauer nicht zu verunsichern. Sonst kann HDTV kein Erfolg werden. Und eine weitere Kommunikation, die wir hier brauchen, eine transparente Unterrichtung der Öffentlichkeit, muss erfolgen über die Frage der Nutzerbeschränkungen. Wir hören, dass die sogenannten DRM-Systeme, die mit HD Plus verbunden sind, das heißt, das ist ein Rechte-Management-System, dazu führen sollen, dass die Zuschauer künftig Programme vielleicht gar nicht mehr speichern können oder nur noch sehr eingeschränkt speichern können. Also, dass die Nutzungsmöglichkeiten, die sie heute haben, die sie auch mit dem normalen, herkömmlichen digitalen Fernsehen haben, dass die entfallen. Und dies kann natürlich dazu führen, dass die Zuschauer sehr zurückhaltend auf die Einführung von HD-Fernsehen reagieren werden, wenn sie erst einmal realisiert haben, was das für Konsequenzen hat. Hier wäre also dringend auch im Interesse einer erfolgreichen Markteinführung von HD geboten, dass Astra und seine Vertragspartner, die kommerziellen Rundfunkveranstalter, eine transparente Geschäftspolitik verfolgen.
Die ARD-Generalsekretärin Verena Wiedemann. Und dies ist David Bowie.
Everyone says hi.
Everyone says hi.
Everyone says hi.
Das mache ich doch jetzt auch mal. Ich rufe in die Leitung hinein nach Nordrhein-Westfalen zu Daniel Fiene. Hi.
Hi Berlin.
Sehr schön. Wir haben dich nicht ohne Grund zu uns geschaltet, weil in Nordrhein-Westfalen gab es in dieser Woche zwei unheimlich wichtige Pressekonferenzen und damit kommen wir zum Thema Programm in der ARD. Und wir hören mal rein, was da zum Beispiel angekündigt wurde.
Aus dem legendären Studio 449 in Köln. Eine Lichtgestalt kehrt zurück. Die wöchentliche Dosis gegen alle Krisen. Late Night hat nur ein Gesicht. Der Spitzenkandidat der deutschen Fernsehunterhaltung. Hier ist ab Donnerstag wieder Harald Schmidt.
Ja, Daniel, warst du im Studio 449?
Ich war nicht im Studio 449, ich war in einem wunderbaren WDR-Gebäude mit Domblick und habe mir dort angeschaut, was es denn Neues zu Schmidt gibt.
Gibt es denn einen Unterschied zu Harald Schmidt vor Harald Schmidt und Pocher oder ist das dasselbe in Grün nur?
Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied, wenn es dann am Donnerstag um 22.45 Uhr losgeht, dann will einfach Harald Schmidt diesen ganzen Boulevardkrempel loswerden, den er ja mit Pocher auch rumschleppte. Jetzt gibt's wieder klassische Late Night, verspricht er, und Harald Schmidt sagt auch, dass er sich wirklich viel vorgenommen hat.
Ich habe jetzt mich mal entschlossen, als neuen subversiven Akt den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ernst zu nehmen. Politik, Information, Bildung und Unterhaltung. Alles das in 45 Minuten. Ich finde zum Beispiel nicht, dass der Wahlkampf langweilig ist, wie wir ihn gerade jetzt erleben. Um auch vielleicht nochmal ein Beispiel zu geben, wo die Richtung hingeht. Bei der Dienstwagen-Affäre von Ulla Schmidt wären wir von der ersten Sekunde an auf Seite von Ulla Schmidt gewesen.
Schmidt zitierte da auch die US-Late-Night-Legende Johnny Carson mit It's all about the guy behind the desk. Also es geht da um den Typen Schmidt hinterm Schreibtisch und es gibt in der Show nur die Themen, die ihn interessieren. Schmidt hat aber auf der anderen Seite auch Erwartungen an seine Zuschauer.
Man muss auch übrigens Leitartikel kennen, dann, um meine Show zu verstehen. Ich muss schon wissen, welcher Leitartikel aus welcher Zeitung in welche Richtung und zu welchem Thema schreiben wird. Es ist ganz einfach. Was mich interessiert, ist Thema in der Show. Und das interessiert erfahrungsgemäß ungefähr 1 Million Zuschauer in Deutschland seit vielen Jahren. Und das ist die Klientel, für die wir das machen.
Also ich habe ein ganz gutes Gefühl bei diesem Konzept. Und wenn es tatsächlich dann auch so wird, wie er es in dieser Woche angekündigt hat, dann könnte es so werden wie bei Schmidts besten Zeiten bei Sat.1.
Bin ich eher ein bisschen skeptisch, denn da kam er ja in der letzten Phase sogar täglich. Und Late Night ist für mich irgendwie täglich. Was verspricht sich denn die ARD von einem Late Night Konzept wieder nur noch wöchentlich?
Ja, auf den anderen Sendeplätzen an den Tagen davor gibt's ja große Politik. Mit Anne Will am Sonntag geht's ja los, bis zum Mittwoch Sandra Maischberger. Aber trotz Politikfokus soll es dann am Donnerstag Unterhaltung geben. Und ich wollte von Volker Herres, dem Programmdirektor des Ersten, wissen, wie er jetzt darüber hinaus oder was er darüber hinaus von Schmidt erwartet, gerade da ja mit dem Pocher-Schmidt-Doppel ja nicht wirklich alle glücklich gewesen sind.
Ach, die Pocher-Idee war auch eine gute, aber jede Idee hat ihre Zeit und man muss ein solches Format Late Night auch immer wieder neu erfinden. Und Harald Schmidt hat gezeigt, dass er sich immer wieder neu erfinden kann. Und von daher bin ich sehr optimistisch, dass dieses Konzept, das ein anderes ist, noch aufgehen wird.
Und bei dieser neuen Entwicklung setzt Harald Schmidt auch auf ein junges Ensemble, das ihn unterstützen wird. Dazu gehört dann zum Beispiel die Ex-Internet-Moderatorin Katrin Bauerfeind, FAZ-Mann Peter Richter, sowie die drei TV-Helden. Das sind eine Neuentdeckung von Friedrich Köppersbusch.
Junges Ensemble klingt so nach Jugendoffensive der ARD. Will die ARD vielleicht also das auch als Angebot für junge Leute verstanden wissen?
Ja, ich glaube, das würde Volker Herres auch ganz gut gefallen, wenn jetzt bei Harald Schmidt die eine oder andere Entdeckung im Ensemble gemacht wird. Aber auf der anderen Seite macht Harald Schmidt bei diesem ganzen Jugendwahnthema in den Medien aber nicht mit.
Stefan Raab, der brennt für die
Ich gehöre nicht zu den Leuten, die an erster Stelle um junges Publikum kämpfen, sondern ich bin da wie Lafontaine, ich bin dort, wo die Mehrheit ist. Und das sind eigentlich, das hat ja auch Lafontaine richtig erkannt, unsere Senioren. Ich glaube, 20 Millionen Deutsche kriegen Rente und 30 Millionen kriegen schon Transferleistungen im weitesten Sinn. Die wollen ja alle Abend für Abend aufgehetzt werden. Und da sehe ich eine schöne langfristige Zukunftsaufgabe für mich.
Und langfristig ist auch der Vertrag mit der ARD, der ist gleich auf 2 Jahre angelegt.
Dann gab es noch eine andere wichtige ARD-Pressekonferenz in dieser Woche in Nordrhein-Westfalen in Köln, weil es gibt ja noch eine andere Baustelle, das ist der Eurovision Song Contest. Nach dem diesjährigen Wettbewerb in Moskau war ja die Enttäuschung sehr groß. Der deutsche Beitrag schaffte, glaube ich, es nur auf Platz 20 von 25. Nicht ganz glücklich mit der Umsetzung der Vorauswahl war auch der Norddeutsche Rundfunk. Dort sucht man weiter nach einem geeigneten Auswahlkonzept, um dann im kommenden Jahr einen erfolgversprechenden Kandidaten zum Eurovision Song Contest schicken zu können. Lange wurde es ja gemunkelt und auch dann wieder dementiert. Stefan Raab war dann genannt worden, der zog sich dann etwas beleidigt zurück. In dieser Woche sind nun die Details bekannt geworden. Wie wird's denn nun?
Ja, also das Projekt Eurovision Song Contest 2010 wird von Stefan Raab, ProSieben und der ARD gemeinsam gestemmt. Also Stefan Raab macht einen Casting-Wettbewerb. Es gibt da 5 Vorrunden und das Halbfinale dann bei ProSieben zu sehen, das Viertel und richtige Finale dann im Ersten und der Gewinner wird Deutschland dann in Oslo vertreten. Herausgekommen ist also irgendwie ein gewöhnlicher Casting-Wettbewerb und deswegen habe ich NDR-Intendant Lutz Marmor gefragt, warum die ARD sich denn Stefan Raab rausgesucht hat. RTL wäre ja mit DSDS auch ein möglicherweise sehr erfolgreicher Castingpartner gewesen.
Stefan Raab, der brennt für die Musik. Und uns geht es darum, keinen Klamauk da zu veranstalten, sondern wirklich zu sagen, wir wollen musikalische Talente entdecken und fördern. Und dann soll musikalisch der oder die Beste dann auch für Deutschland dann nach Oslo fahren.
Ja, der NDR-Intendant hat mir auch noch erklärt, was bei so einer privat-öffentlich-rechtlichen Kooperation, die ja eigentlich ungewöhnlich ist, zu beachten ist.
Ja, ist erstmal spannend. Wir wollen mal gucken, wie das dann funktioniert. Das ist ja auch ein Experiment. Und ich finde, man muss sowas einfach mal riskieren. Und wo, wenn nicht bei einer Unterhaltungssendung wie dem Grand Prix, kann man das mal ausprobieren. Denn das passt hier wirklich sehr gut zusammen. Die musikalische Kompetenz von Stefan Raab. ProSieben hat auch die jungen Zuschauer. Viel Plattform bieten sie da. Unsere Radios, 1Live, NDR2 und andere. Da wird wirklich nochmal ein neuer Schub für einen, wie ich finde, nach wie vor tollen Wettbewerb entstehen. Das ist die Hoffnung.
Also es geht darum, wirklich musikalische Talente zu finden. Ab sofort können sich Interessierte auch schon bewerben. Die ersten Shows gibt's dann im März.
Wie stark ist denn diese Partnerschaft? Also ich hatte es ja angedeutet, Stefan Raab hatte sich dann doch plötzlich zurückgezogen mit dem Hinweis, wenn ich mich richtig erinnere, dass in der ARD jetzt mit meinen eigenen Worten die Mühlen etwas länger mahlen und er dann doch lieber mit sich und seinen kürzeren Wegen besser vertraut ist.
Ja, das war natürlich auch nochmal Thema bei der Präsentation der Zusammenarbeit in dieser Woche. Vielleicht wollte Stefan Raab mit seiner ersten Absage einfach nur ein bisschen Druck bei der ARD machen. Im Nachhinein hat er den ARD-Vorsitzenden Peter Buttkust als Spini Gonzales bezeichnet. Warum, das musste er mir dann aber auch nochmal kurz erklären.
Naja, weil die Entscheidung dann doch für ARD-Verhältnisse dann doch relativ schnell gefallen ist. Und ich glaube, Herr Buttkust war auch einer derjenigen, die sich für diese Sache stark gemacht hat. Ich kenne die Internas nicht genau. Es gab ja zwischendurch leichte Unentschiedenheit bei der ARD. Aber wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ist auch Herr Buttkust eine treibende Kraft gewesen, dieses Projekt in die Tat umzusetzen. Deswegen Speedy Gonzales.
Ja, ich glaube, dass das vor allem eine spannende Partnerschaft ist, da ja nicht nur das Erste und ProSieben jetzt hier zusammenarbeiten, sondern auch die ganzen ARD-Pop-Radiowellen die Aktion unterstützen werden. Und das zeigt ja auch nochmal, dass bei dem Eurovision Song Contest in diesem Jahr wirklich die Musik im Vordergrund stehen soll.
Und unser Speedy Gonzales für das Medienmagazin war Dani Fine. Er war auf zwei Pressekonferenzen fast gleichzeitig. Vielen Dank für den Live-Bericht. Und ja, dann sind wir mal gespannt. Nächste Woche Donnerstag, glaube ich, Harald Schmidt. Und ja, den Eurovision Song Contest werden wir noch sehen. Tschüssi. Relationships are overrated. Have you ever seen a fucking candle? Ein bisschen mehr als 25 Stunden.
14 Tage vor der Bundestagswahl. Der letzte große Schlagabtausch. Kanzlerin Angela Merkel und Herausforderer Frank-Walter Steinmeier stellen sich unter anderem Frank Plasberg.
Wir fragen, damit Sie entscheiden können.
Das TV-Duell am Sonntag um 20.30 Uhr. Zuvor um 20.15 Uhr Anne Will mit dem Vorbericht. Und direkt im Anschluss diskutiert sie mit ihren Gästen, welcher Kandidat für sich punkten konnte. Hier im Ersten.
Es ist das dritte TV-Duell, eigentlich das vierte, weil das erste TV-Duell bestand aus zwei TV-Duellen im Jahre 2002. Zuerst haben die kommerziellen Sender gefragt, dann die öffentlich-rechtlichen. Dann gab es eine Vierer-plus-Zwei-Begegnung 2005 und jetzt im Prinzip eine Neuauflage dieses Formats, außer dass jetzt die Fragesteller stehen. Das ist eigentlich die einzige Änderung, außer, naja, vielleicht noch, dass Frank-Walter Steinmeier dabei ist, weil ja Angela Merkel ist ja sozusagen übernommen worden aus der letzten Befragungsrunde. Und Peter Limburg ist beim ersten Mal dabei gewesen und wird jetzt auch wieder dabei sein. Und ich fragte ihn, ob er denn sich schon mal die alten Aufzeichnungen angeguckt hat, um dann vielleicht aus seinen alten Fehlern lernen zu können.
Ehrlich gesagt habe ich mir die Aufzeichnungen nicht nochmal angesehen, weil ich mir gesagt habe, das ist jedes Mal ein neues Match. Und ich gehe natürlich mit einer gewissen Erfahrung, weil ich diesen ganzen Rummel drumherum jetzt kenne. Das ist ein Vorteil, wenn man da eben nicht mehr sich so sehr von beeindrucken lässt. Und jetzt wird es darum gehen, eben in dieser Viererkonstellation was Vernünftiges auf die Beine zu stellen.
Sie müssen Fragen finden zu Antworten, die Sie teilweise ja schon kennen. Wie motivieren Sie sich da, nicht das zu fragen, was dann genau zu hören ist, obwohl es aber auch wichtig ist, dass die Zuschauer genau diese Antworten hören?
Die Motivation liegt darin, möglichst es zu schaffen, die Kandidaten gegeneinander in Stellung zu bringen. Und zwar jetzt nicht einfach nur um des Streites willen, sondern deswegen, weil wir glauben, wenn die sich gegeneinander eben argumentativ gegenüberstehen, hat der Zuschauer mehr davon. Und das haben sie in einem normalen Interview nicht. Natürlich kenne ich sehr viele Antworten, die da wahrscheinlich kommen werden, aber der Zuschauer, und da wir sehr viele Zuschauer haben werden insgesamt, kennt die vielleicht noch nicht. Also man muss, glaube ich, einen Mittelweg da finden, zwischen einerseits den Streit zu provozieren und gleichzeitig aber eben auch den Kandidaten die Chance zu geben, fair ihre Positionen darzulegen, damit der Zuschauer was davon hat.
Dann hat man ja den Vorteil, wenn man die Antworten schon kennt, dass man für sich ja sozusagen das im Kopf durchspielen kann und dann möglicherweise Fragen finden kann, die für den Kandidaten überraschend sind. Gibt es so eine Möglichkeit oder meinen die sind so ausgebufft, die kennen eigentlich alle Fragen und haben auch alle Antworten?
Es wird immer der Versuch sein und wir versuchen das natürlich immer, sonst würden wir nie wieder Interviews machen. Wir versuchen immer irgendwo Fragen zu finden, die überraschend sind in irgendeiner Form. Und werden das weiter versuchen und ob uns das gelingt, werden wir dann um 22 Uhr wissen am Sonntag.
Was wäre denn der Gradmesser für Erfolg, dass der ein oder andere Kandidat mal sich so zeigt, wie er tatsächlich ist, hinter der Politikfassade, oder dass der, der auch die besten Antworten gibt, Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird?
Ich glaube, Erfolg ist, wenn die möglichst viel miteinander in den Clinch gehen und das meinetwegen auch ruhig und gesittet machen, aber dass man das Gefühl hat, hier reden zwei miteinander über die Sache und der Zuschauer sich daraus ein Bild machen kann. Das wäre für mich der beste Erfolg. Alles andere, muss ich sagen, muss der Wähler dann ja machen.
Peter Limburg sitzt für Sat.1 auf dem Thron. Peter Klöppel ist zum dritten Mal dabei und kommt von RTL.
Es muss natürlich unser Ziel sein, dass wir die Phrasen versuchen, so schnell wie möglich abzuwürgen. Aber wir können einem Politiker auch nicht ständig und immer nur über den Mund fahren, sondern wir müssen ihn natürlich auch mal Teile seiner Philosophie, seiner politischen Vorstellungen vorstellen lassen. Denn wir müssen auch davon ausgehen, dass viele der Zuschauer, die dieses Duell sich angucken, mit den Politikern selber vielleicht noch gar nicht so viel zu tun hatten, die noch nicht so viele Sendungen gesehen haben, vielleicht sich mit den Programmen nicht so genau auskennen. Also so gesehen müssen wir versuchen, eine Mischung herzustellen zwischen der in Anführungsstrichen reinen klassischen politischen Information, die natürlich durch Aussagen hier durchkommt. Auf der anderen Seite müssen wir aber natürlich auch versuchen, zwischen den beiden ein Feuer zu entfachen. Ob und wie weit uns das gelingt, das werden wir am Sonntagabend sehen.
Man kann annehmen, dass die beiden Kandidaten das schon mal ein bisschen durchproben, weil die Fragen sind ja berechenbar eigentlich, also die Themen, nicht die Fragen. Machen Sie das auch umgekehrt, dass Sie sich Dummies holen und das mal durchtesten?
Nee, das machen wir diesmal nicht. Das haben wir beim letzten Mal so oder beim allerersten Mal so gemacht, um einfach auch mal auszutesten, wie lang kann man die Themenblöcke überhaupt bearbeiten, wie viele Fragen kann man stellen, was für sagen wir mal, Antworten sind erwartbar. Aber diesmal ist das, wir springen alle ins Wasser und dann schwimmen wir.
Peter Klöppel, wie Frank Plassberg und Maybrit Illner denken, können Sie im Podcast hören. Das dann abrufbereit auf radio1.de. Und bevor ich umschalte zur Arena, zum Planet Pop, ist natürlich noch der Hinweis gestattet.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss. Damit gleich ohne Zeitverzug zum Podcast-Bonustrack. Ich hatte es angekündigt, es geht um das TV-Duell noch einmal. Bevor Maybrit Illner und Frank Plassberg sich äußern und auch nochmal Peter Klöppel und Peter Limburg nach dem TV-Duell, soll der Regisseur Volker Weicker zu Wort kommen. Er ist zum dritten Mal für die Fernsehumsetzung beauftragt worden. Ein Regisseur, der normalerweise für große Sportveranstaltungen und Unterhaltungsshows Preise gewinnt. Ich fragte ihn, ob er bei der Inszenierung dieser TV-Duelle überhaupt sein Talent entfalten konnte. Denn im Prinzip reichen doch der Umschnitt von 3 Kameras, eine für in dem Fall Merkel, eine für Steinmeier und die dritte für die Interview.
Hören Sie mal, 3 Kameras ist noch viel zu wenig. Das ist das Kanzlerduell für die Republik. Sind Sie verrückt? Da muss man mehrere Kameras haben. Die besten Kameraleute, die immer scharfe Bilder machen und einen netten Regisseur, der quasi mit den Leuten umzugehen weiß. Das ist schon alles richtig so.
Aber Sie dürfen doch nichts ästhetisieren, nichts schöner machen, nichts telegener machen. Sie müssen doch das nackte Kandidatenduell abfilmen und sich nicht noch, sagen wir mal, mit Ihren Ambitionen einmischen.
Es geht hier auch gar nicht um meine Ambitionen. Hier geht es ja um was anderes. Hier geht es darum, dass Sachthemen im Endeffekt durchdiskutiert werden und es werden Fragen gestellt und Antworten dazu gegeben. Da geht es nicht darum, eine Inszenierung zu machen, die jetzt dem Begriff Duell nahe kommt. Ja. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es gibt Sendungen, in denen werden meine Qualitäten oder andere Qualitäten von mir gefordert. Hier geht es darum, neutral, sachlich, ordentlich, fehlerfrei das zu übertragen. Das ist der Job, nicht mehr, nicht weniger.
Aber da kann man ja gar nichts anderes machen. Das war ja beim ersten schon perfekt. Von links, von rechts, von vorne, ganz sachlich und ohne irgendeinen Firlefanz. Das war ja pur. Das war pures Fernsehen.
Ja, ich denke, der Inhalt hat diese Form der Übertragung im Endeffekt verdient. Wenn man sich darauf einlassen könnte, okay, wir legen quasi gar keine Sachthemen mehr fest, sondern wir fragen einfach nach, was uns der Schnabel gewachsen ist, auch Privates, auch Geschichtliches, egal was, dann hätte das Ganze vielleicht wieder eine ganz andere spannende Komponente. Aber solange sich niemand darauf einlassen will, wird es immer eine nüchterne Veranstaltung bleiben.
Haben Sie was anders gemacht als 2002 und 2005?
Einziger Unterschied ist, dass die Journalisten stehen und nicht mehr sitzen.
Das ist ja Frank Plassberg von der ARD gewohnt, bei Hart aber fair. Doch kann er anders als bei seiner Sendung nicht mit knallharten investigativen Fragen provozieren.
Also ich glaube, investigativ zu fragen hat hier keinen Zweck. Es geht darum, einfache Fragen zu stellen und möglichst zu versuchen, auf der Antwort zu bestehen und auch zwischen den beiden eine Debatte in Gang zu kriegen. Es ist nicht der Abend der Moderatoren, es ist der Abend der Kandidaten. Die kämpfen um ihren Job, wir stellen Fragen. Das muss man ganz klar sagen.
Aber das ist ja so eine Art Rhetorikwettbewerb. Fühlen Sie sich da ein bisschen zurückversetzt in die Anfänge der Demokratie?
Ich finde das wunderbar, wenn man einen Rhetorikwettbewerb mit Fernsehbildern hat. Menschen entscheiden bei Wahlen ja auch nach Glaubwürdigkeit, nach Authentizität. Und sich anzuschauen, wie jemand guckt, während er was sagt, welche Gesten er hat, wie er auf bestimmte Fragen reagiert. Das empfinde ich immer als gehobene Form des Voyeurismus. Ich gucke das sehr gerne im Fernsehen und ich glaube, solche Momente wird es hier auch geben.
Aber das geht ja darum, die Souveränität der einzelnen Kandidaten zu testen. Sie haben die Aufgabe, denke ich mal, die Souveränität so ein bisschen aus den Fugen zu bringen, oder irre ich mich da?
Souveränität aus den Fugen bringen. Ich würde meine Aufgabe eher so sehen, dass wenn jemand sich versucht hat, eine Taktik vorzunehmen für 90 Minuten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dass wir diese Taktik ein bisschen stören, dass wir zu dem Kern des Menschen zurückkommen, der da drunter ist. Wenn jemand hier tatsächlich mit einer Taktik über 90 Minuten durchkäme, hätten wir was falsch gemacht.
Sagt Novize Frank Plasberg. Für Maybrit Illner vom ZDF ist es das dritte TV-Duell.
Guten Abend, liebe Zuschauer von ARD und ZDF. Herzlich willkommen zum Finale des ersten deutschen TV-Duells um die Kanzlerschaft.
2002 war ja die Situation, dass es ein öffentlich-rechtliches gab und eins in den kommerziellen Sendern. Damals hatte ich zusammen mit Sabine Christiansen das Vergnügen und fand schon da sehr erfrischend und sportlich, dass wir uns über das Gros der gesetzten Regeln hinweggesetzt haben und übrigens die Politiker auch. Also wenn man dann denkt, denkt man auch überhaupt nicht mehr daran, welche 90 Minuten und welche 90 Sekunden und welche eine Minuten Regeln man sich auferlegt hat. Das ist ganz schön. Und 2005 hatten wir schon mal eben diese 2+4 Situation. Da muss man auch sagen, das haben wir uns nicht gewünscht, das hat sich die Politik gewünscht und da konnten wir jetzt an der grundsätzlichen Konstellation wenig verändern. Aber wie gesagt, das sind irgendwie drei sehr zu mögende Kollegen, drei Professionelle dazu, mit denen ich das gemeinsam jetzt vorbereiten darf. Und da geben wir uns alle Mühe. Und mehr kann man dann auch nicht. Man gibt sich halt Mühe.
Es gibt ja das Missverständnis, wer das Duell gewinnt, möglicherweise im Fernsehen, hat die besseren Chancen, Bundeskanzler oder Bundeskanzler zu werden. Ist das nicht eine enorme Belastung für Sie als Fragesteller, möglichst fair zu fragen und den einen genauso in die Bredouille zu bringen durch die Fragen wie den anderen Kandidaten?
Ja, also darum bemühen wir uns eben auch nach Kräften, dass es fair zugeht und nicht nur in den Quantitäten fair zugeht, sondern auch in der Art, wie wir fragen. Davon ist aber auszugehen, weil keiner wird sich jetzt neu erfinden, weder die Kombattanten noch wir werden neue Menschen aus uns machen, sondern wir werden da unsere normale Arbeit leisten und die Politiker werden das aus ihrer Warte auch. Nur mit dem großen Unterschied, dass sie sich nicht gemeinsam vorbereiten, aber wir.
Aber wenn ich jetzt Steinmeier wäre und sagen würde, 4 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen, man muss wenigstens konkrete Visionen haben, dann schafft man wenigstens die Hälfte. Frau Merkel hat gar keine Zahlen genannt. Frau Merkel sagt dann, ja, wir versprechen nichts, weil Kohl hat auch schon mal was versprochen und wir haben gesehen, dass auch die Politik nicht Arbeitsplätze schaffen kann. Das wäre unseriös. So, dann hat man zwei Meinungen und dann sitzen sie da und sagen, ja, beide haben auf ihre Art und Weise recht. Wie handeln Sie dann?
Ja, also das wäre jetzt auch nicht so richtig schicklich, mit Ihnen das jetzt im Konkreten durchzusprechen. Aber ich finde beispielsweise bei den beiden Dingen, die Sie gerade aufzählen, dann die nächste Frage, und welche Qualität von Arbeitsplätzen haben wir dann eigentlich? Also es ist schön, dass Sie uns Zahlen nennen. Darüber sind schon mal Politiker gestolpert mit den entsprechenden Versprechungen. Aber werden wir über kurz oder lang hier chinesische Verhältnisse haben in Bezug auf die Löhne? Mit welchem Anspruch an Arbeit, auch an die Qualität von Arbeit sind wir da eigentlich unterwegs? Also, so, wie gesagt, ich kann jetzt mit Ihnen nicht einzelne Teile dieses Duells schon mal durchspielen. Da müssten wir uns beide, glaube ich, noch an einer ganz anderen Stelle befinden, um das zu tun. Aber natürlich kommt es dann einfach genau darauf an, zu sagen, es aufzubrechen und zu versuchen, eben konkret den Menschen eine Vorstellung davon zu geben, was der Preis für den einen oder anderen Plan ist, und zwar der Preis für verschiedene Gruppen der Bevölkerung, und was auf der anderen Seite die Qualitätsansprüche sind. Mit wem werden wir noch solidarisch sein? Für wen ist dieser Staat also noch da? Wer wird den noch bezahlen können? Kann man mit einem Staat bankrott gehen? Wie hoch sind die Schulden? Ab wann werden Schulden hässlich? Ab wann ist jemand, der viel Geld verdient, unanständig reich? So, also das ist irgendwie ein bunter Kaleidoskop und Sie können gerne wild zugreifen.
Live aus Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Herausforderer SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier. Befragt von Maybrit Illner und Peter Klöppel. Peter Limburg und Frank Plasberg.
Guten Abend aus Berlin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesem Duell 2009, natürlich auch im Namen meiner Kollegen. Frau Merkel, wenn es nicht das Duell wäre, könnte man denken, wir sind bei Ehen vor Gericht. Steht zu erwarten, dass wir in den nächsten 90 Minuten lauter Argumente geliefert bekommen, warum diese Vernunftsehe an ein hoffnungsloses Ende geraten ist? Also wir versuchen, Ihre Fragen zu beantworten, ich jedenfalls. Und dann würde ich sagen, lassen Sie uns doch erstmal in medias res gehen, ehe wir nun schon darüber richten, ob es ein Duell, ein Duett oder sonst was war. Die Vergangenheit war gut und da werden Sie mich auch nicht davon abbringen, dass wir vieles auf den Weg gebracht haben. Das zeigen doch auch die Zahlen.
Führungskräfte sollen ja eigentlich nicht schlecht über den Stellvertreter reden, Frau Merkel. Mit einer Ausnahme, wenn der Mann tatsächlich am Stuhl der Chefin sägt, was ja hier klar der Fall ist. Also, Sie können ohne Rücksicht sprechen zu uns, zu Herrn Steinmeier und ihm sagen, warum er der schlechtere Bundeskanzler wäre.
Also, erst einmal finde ich, sollte gesagt werden, dass diese Große Koalition in der Tat gut gearbeitet hat unter meiner Führung.
Soweit ein kleiner Zusammenschnitt aus dem TV-Duell vom 13. September, also einem Tag nach der Live-Ausstrahlung des Radio 1 Medienmagazins. Und ich hatte dann am Abend Gelegenheit, mit zwei Moderatoren des TV-Duells, mit Peter Limburg und Peter Klöppel, noch zu sprechen. Hier zuerst Peter Limburg, den ich fragte, welches TV-Duell, er war ja auch beim ersten dabei, er schwerer fand.
Ich glaube, für die Moderatoren insgesamt war das schwierig, weil einfach die Bereitschaft bei beiden Kandidaten ein Stück weit gefehlt hat, sich auch wirklich gegeneinander zu positionieren und miteinander hart in den Clinch zu gehen. Das heißt, wir mussten mehr versuchen, die Kandidaten auf den Punkt zu bringen. Und das war vielleicht 2002 einfacher.
Wie hat es sich dann tatsächlich angefühlt? Hatten Sie das Gefühl, dass die Kandidaten Ihnen ausweichen, dass Sie immer wieder nachsetzen mussten, oder blieben die im Rahmen Ihrer Erwartungen, weil Politiker sind natürlich auch berechenbar irgendwo?
Also Sie haben uns jetzt nicht total überrascht, aber es war schon so, dass wir den Eindruck hatten, dass Sie relativ harmonisch aneinander sich rieben und dass manchmal musste man fast denken, Sie müssten zum Jagen getragen werden, und auch selbst dann haben Sie die Beute nicht immer erlegt. Also insofern, ich hätte mir natürlich persönlich mehr Dampf gewünscht, aber es ist sicherlich für den Zuschauer, das ist, wenn der Zuschauer mit der Erwartung reingeht, ich möchte da Krawall haben, dann ist das natürlich komplett enttäuscht worden. Wenn der Zuschauer mal was hören wollte, wie diese beiden argumentieren und was für Typen das sind, dann hat er, glaube ich, schon einen ganz guten Einblick bekommen.
Aber Sie sind schon mit dem Ziel reingegangen, zu stören, also die Politikkonzepte der Präsentationen, der Verkaufe. Ist Ihnen das aus Ihrer Sicht gelungen? Sind die beiden plastischer geworden als in den anderen Sendungen?
Immer schwer, wenn man sich selbst bewerten muss. Aber
sind Sie selber zufrieden mit dem, was Sie dort gesehen haben?
Ich bin jetzt mit unserer Leistung, mit Frank Plasmax und meiner Leistung als Team, und die will ich jetzt nur beurteilen, bin ich zufrieden. Wir haben uns einiges vorgenommen, wir haben das in Teilen verwirklichen können, wir haben nicht alle Fragen stellen können, die wir hatten, aber das ist eine Wertung, die müssen aber wirklich andere treffen.
Es geht ja um das Journalistische, was kann man unterbringen und wie schaffen es die Kandidaten sozusagen auszuweichen oder dann auch tatsächlich sich nackt zu präsentieren, sage ich mal. Ist Ihnen da eine besondere Situation in Erinnerung geblieben, wo Sie sagen,
also, hier... Wie gesagt, nackt zu präsentieren, das möchte ich wirklich nicht sehen, sowohl von den Kollegen als auch den Kandidaten nicht. Ich glaube, Sie werden natürlich diese Maske, die die Politiker aufhaben und die Sie brauchen einfach, um dieses Ganze durchzustehen, die werden Sie nur in kleinen Teilen runterreißen können. Das wäre vermessen, wenn man sagt, wir zeigen jetzt mal die ganze Wahrheit, die nackte Wahrheit, so wie sie ist. Sondern wir haben uns Mühe gegeben, einerseits zur Entscheidungsfindung beizutragen, andererseits denen auch aber ein bisschen härter vielleicht als gewohnt bisher auf den Zahn zu fühlen.
Haben Sie eine Empfehlung für das nächste TV-Duell?
Ja, ich fände es gut, mal wieder zwei zu machen.
Auch an Peter Klöppel die erste Frage, welches von den TV-Duellen, die er moderiert hatte, schwerer war.
Das erste war sehr schwer, einfach deswegen, weil es eine journalistische Mondlandung war. Das heißt, wir waren eingeschnürt in ein sehr enges Korsett. Wir hatten wenig Möglichkeiten, journalistisch das Duell zu gestalten, weil es immer klare Regeln gab, wer was, wann, wie lange antworten darf. Das zweite Duell zwischen Angela Merkel und Gerhard Schröder war für mich insofern, und auch natürlich denke ich für die Zuschauer, insofern sehr spannend, als dass da wirklich zwei Antipoden aufeinander trafen. Union und SPD, die noch nicht in einer großen Koalition waren, sondern ganz klar in einem Konkurrenzkampf waren. Zwei Persönlichkeiten, die unterschiedlicher fast nicht sein konnten. Und jetzt dieses Duell hatte dann wieder in einer neuen Konstellation natürlich eine Union und eine SPD, die 4 Jahre miteinander regiert haben, die 4 Jahre miteinander, ja, gekuschelt, könnte man manchmal fast sagen. Und die natürlich in vielen Situationen, wo wir gesagt haben, Mensch, ihr müsst euch da eigentlich mal ein bisschen streiten, gesagt haben, aber wieso denn? Wir haben das gemeinsam gemacht, wir stehen beide dazu, also müssen wir damit leben. So gesehen hatte jedes Duell seine, ich würde mal sagen, ganz spezielle Dialektik. Das erste, wie gesagt, für uns Journalisten am schwersten.
Sie haben versucht, bei Steinmeier und Merkel die Situation ein bisschen aufzuknacken, indem Sie gleich die Frage gestellt haben, duzen Sie sich eigentlich, um eine unerwartete Frage vermutlich mal zu stellen, weil sowas fragt man ja normalerweise gar nicht.
Kurze Frage, Herr Steinmeier, Sie haben 4 Jahre jetzt mit Angela Merkel am Kabinettstisch gesessen. Duzen Sie sich eigentlich inzwischen?
Nein, wir duzen uns nicht und das halte ich jetzt auch nicht für notwendig in der Politik.
Das heißt, Sie sind auch ganz froh, dass Sie
und
nicht
ordentlich
zum Du übergewechselt sind,
ohne sich zu duzen.
Wie sind Sie zufrieden mit Ihrem Vorstoß, hier so zu stören, dass die eigentlichen Gesichter hervortreten?
Naja, ich tue mich immer schwer, selber meine Arbeit zu beurteilen, wenn ich selber noch nicht gesehen habe.
Beurteilen Sie einfach die anderen dann.
Ich bin immer ein bisschen selbstkritisch und bei den anderen muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir waren da als Team unterwegs. Wir haben versucht, als Team dieses Duell zu gestalten. Wir haben von vornherein gesagt, zu viert ist es nicht so ganz einfach. Schöner wäre es, wenn wir 2 Duelle hätten mit jeweils 2 Moderatoren. Aber ich glaube, als Team haben wir unsere Arbeit vernünftig erledigt. Aber wir wissen auch, dass man an Grenzen stößt in einer solchen Runde, dass man inhaltlich an Grenzen stößt, weil wir natürlich versuchen können, Antworten herauszukitzeln, aber nicht immer die Antworten bekommen, die wir gerne möchten, indem wir versuchen können, ja, Kontroversen heraufzubeschwören oder auch klar zu machen, die dann aber nicht kommen. Und da kann man dann noch 3 Klimmzüge machen und das Kind nochmal versuchen, über die Reckstange zu heben. Wenn die anderen nicht mitspielen wollen, hängt man da ein bisschen zwischen Baum und Borke.
Ich will jetzt nicht fragen, wer aus Ihrer Sicht die beste Figur abgegeben hat, aber wer war für Sie am journalistisch reizvollsten? Wer hat Ihnen neue Einsichten vermittelt? Wer hat Sie vielleicht überrascht?
Nun gut, wir alle haben mit Angela Merkel und mit Frank-Walter Steinmeier diverse Interviews geführt in den vergangenen Monaten. Wir haben natürlich beobachtet, wie die beiden sich in Townhall-Meetings, bei Wahlkampfveranstaltungen, in anderen Talksendungen verhalten haben. So gesehen sind nicht viele Dinge dabei gewesen, bei denen ich gesagt habe, das habe ich so noch nie gesehen oder noch nie gehört. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich weiß nicht, wie viele Menschen zugeschaut haben. Es wird irgendwo zwischen 10 und 20 Millionen gewesen sein. Es wird viele von denen geben, die in dem ganzen Wahlkampf noch nie, auch nur ein einziges Mal, den beiden länger als 1 Minute oder 2 Minuten zugehört haben. Für die haben wir diese Sendung gemacht und für die, hoffe ich, sind einige Punkte rübergekommen, sowohl inhaltlich als auch persönlich, die dann tatsächlich auch dazu führen können, dass sie vielleicht eine abgewogenere Wahlentscheidung treffen können.
Haben Sie Ideen für ein neues TV-Duell?
Wir fangen ja jetzt erstmal an, das hier richtig quasi zu beenden, indem wir uns Gedanken machen, gut, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft. Ich wünsche mir immer noch, dass wir in einer solchen Konstellation nicht nur eine, sondern 2 Sendungen haben. Natürlich hätte ich auch kein Problem damit, wenn wir alle Spitzenkandidaten aller Parteien zu einer Sendung zusammenbringen würden. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn wir das auch wieder mit mehreren Sendern gemeinsam machen können. Das hat in diesem Jahr nicht geklappt, das hat in den vergangenen Jahren nicht geklappt. Ich würde mir wünschen, dass wir das in den nächsten Jahren mal schaffen. Der nächste Wahlkampf ist hier angesetzt für 2013. Mal schauen, wir haben genug Zeit bis dahin darüber nachzudenken und auch Einladungen auszusprechen. Vielleicht kommt der nächste Wahlkampf auch schon früher, wer weiß es. Aber was mich auch freuen würde, wäre, wenn wir ein wenig aus dieser, ja, der eine oder andere mag es etwas steril empfinden, aus dieser Studioatmosphäre rauskämen, mehr den Dialog mit Bürgern ermöglichen könnten. Denn da gibt es ja dann doch auch immer wieder Antworten, die eher unerwartet sind.
Radio 1.